Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer. Guten Tag.
Ich habe immer schon mit Leuten gearbeitet, die nicht konventionell waren, mit Leuten, die, ich sage mal, fast anarchistisch waren. Und das gefällt mir einfach. Ich habe auch einen Zug zum Anarchismus.
Ein Leben in einem Satz. Das war die große Schauspielerin Irm Herrmann, Grande Dame des Autorenkinos, Fassbinder-Schauspielerin, Mitbegründerin des Antitheater, die im Alter von 77 Jahren gestorben ist. Wir würdigen sie gleich ausführlich. Außerdem hören wir vom Start eines Live-Formats der Bayerischen Staatsoper in München. Kleine Formationen für wenig Publikum. Wir handeln von einer Filmpremiere im Netz. Nightingale spielt in Australien während der Kolonialzeit. Und wir berichten vom Konzept der Frankfurter Buchmesse, die im Oktober unter Corona-sicheren Bedingungen stattfinden soll. Irm Herrmann hat in rund 20 Filmen von Werner Fassbinder gespielt, von Die bitteren Tränen der Petra von Kant bis Effi Briest oder Mutter Küsters Fahrt zum Himmel. Sie war häufig die gestrenge oder auch bittere, bockige Nebenrolle. Sie hat aber auch mit Werner Herzog, H.W. Geißendörfer, Percy Adlon oder Rudolf Thomae gedreht. Und Irm Herrmann war und blieb eine große und maßgebliche Bühnenkünstlerin. Im Gespräch mit dem Kollegen Theaterkritiker Michael Lages wollen wir Ihrer gedenken. Herr Lages, Sie nennen Irm Herrmann Antibürgerin. Das ist ein Begriff, den man für Menschen, die Fassbinder-Ära nicht mitbekommen haben, vielleicht erklären muss.
Ja, weil die Figur, die Irm Herrmann meistens spielte und die durchaus ein bisschen klischeehaft war, tatsächlich eine Frau von nebenan war, die in München lebte, weil sie diesen massiven Münchner Dialekt auch sprach und die gleichzeitig gerne den Leuten auf die Nerven ging, nicht wirklich eine liebevolle oder liebenswerte Person, also das, was man eine Spießerin von nebenan nennen würde. Gleichzeitig war dieses Spiel von ihr aber so, ja, handwerklich so geformt, dass sie diese Figuren gleichzeitig sozusagen zur Sprengung freigegeben hat. Also die hat unentwegt gegen die Rolle gespielt. Das ist ein altes brechtisches Prinzip und die Figur als eine zu verändernde gezeigt. Das ist klingt sehr theoretisch, ist aber, wenn man ihr zuschaut, eine ganz praktische Sache.
Und dazu muss man sagen, dass die Schauspielerei ihr ja nun wirklich nicht in die Wiege gelegt war, mal ganz abgesehen von dem Münchner Dialekt, den Sie schon erwähnt haben.
Ja, das ist überhaupt keine Theatergeschichte gewesen. Sie ist ganz normal aufgewachsen, eine junge Frau, die eine Verlagskauffrau-Lehre gemacht hat und dann in einem Büro saß, in einem Sekretariat beim ADAC, wenn das stimmt, und hat sich interessiert für einen Dramen-Nachwuchswettbewerb, warum auch immer, vielleicht gab es da ja doch irgendwie eine tiefe seelische Sehnsucht nach dem Theater. Und da hat sie Fassbinder kennengelernt und der hat sie irgendwie sofort für einen Kurzfilm engagiert und dann ist sie auch sofort irgendwie in diese, ja, nennen wir es mal Kommune sozusagen eingegliedert worden und hat dieses Antitheater, was ja sehr wichtig war in München, tatsächlich mitgegründet und wurde sozusagen eine seiner Musen.
Irm Herrmann hat ihr Verhältnis zu Rainer Fassbinder mal so beschrieben.
Ich wusste einfach von Beginn an, dass er irgendwie was Großes wird, weil er das wollte. Und ich war davon einfach begeistert und beseelt, mit ihm zu sein, weil ich wirklich daran geglaubt habe, dass er ein großer Regisseur wird.
Herr Lages, lassen Sie uns nicht über Fassbinder sprechen, einen Menschen, den man als Frau ja sicherlich auch aushalten musste, sondern über Irm Herrmanns Rollen bei ihm. Da war ja auch viel Anti dabei, oder?
Das war eigentlich sogar, ich würde es immer Anti nennen. Es waren Rollen wie tatsächlich in den frühen und bedeutenden Filmen Katzelmacher oder Liebe ist kälter als der Tod. Der erste hieß übrigens Stadtstreicher, dieser Kurzfilm. Sie war immer eine Figur, die man gefälligst nicht mögen sollte. Das hat wieder was mit dieser Antibürgerlichkeit zu tun, die zutiefst im Bürgerlichen festgeschrieben war. Und das hat sie mit großer Vehemenz und auch, wie soll man sagen, also Selbstzurücknahme, vielleicht sogar Selbstverachtung, diese nicht sehr sympathischen Rollen gespielt. Und tatsächlich einmal als Hauptrolle war sie dann anders. Das war Händler der vier Jahreszeiten, 1971 schon. Es wurden dann irgendwie insgesamt 20 Filme, aber auch mit Reinhard Hauff und anderen. Und sie ist immer diese Figur am Rande, die tatsächlich einem Klischee zu gleichen scheint und es gleichzeitig auflöst.
Anfang der 1990er Jahre tauchte Irm Hermann dann tatsächlich auch wieder im Theater auf, unter anderem bei Christoph Schlingensief. Schließt sich da ein Kreis?
Ich würde schon sagen, ja, schon deswegen, weil ich auch meine, dass Schlingensief so eine Art Fortführung über die Jahrzehnte hinweg des Widerstandsgeistes von Fassbinder gewesen ist. Nicht nur übrigens bei Schlingensief, auch im Berliner Ensemble, bei Peter Palitsch in einem sehr eigenwilligen Abend, den Peter Palitsch inszenierte. Der heißt ein Stück von Peter Turini, Grillparzer im Pornoladen. Das ist die Bearbeitung eines amerikanischen Off-Broadway-Stückes, das tatsächlich von zwei alten Leuten auf der Suche nach Liebe, und zwar ganz verzweifelter Suche nach Liebe, erzählt. Und dann eben diese wirklich erratischen Schlingensief-Figuren. Da war sie ja tatsächlich nun schon etwas älter und konnte eine Königin spielen, konnte eine Herzogin spielen, konnte eine Betriebsleiterin spielen und gleichzeitig aber immer mit diesem Ton von oben herab eigentlich in diesem Patrizier-Bayerisch tatsächlich diese Rolle auch immer als eine wirklich extrem konstruierte bezeichnen. Die Stimme, muss man mal sagen, war ganz wichtig. Deswegen ist sie auch eine grandiose Hörspielsprecherin gewesen.
Später in ihrem sehr produktiven Filmleben hat sie dann ja ihre humoristische, auch die makabre Seite entdecken dürfen, bis hin zu Fuck You Goethe 3. Mhm. Was bleibt von Irm Hermann? Ist das eine Charakteristik wie eigensinnig, aber nie engstirnig?
Ja, und vor allen Dingen mutig. Das finde ich das allerwichtigste Attribut im Zusammenhang mit Irm Hermann. Mutig im Umgang mit sich selbst in Theater- und Filmrollen ohne Rücksicht auf sich selber. Das bleibt wirklich ganz zentral in Erinnerung.
Michael Lages, haben Sie herzlichen Dank für diese Würdigung einer großartigen Schauspielerin. Irm Hermann ist gestorben. Sie wurde 77 Jahre alt. Und wir bleiben beim Kino, das es derzeit Corona-bedingt nicht oder kaum gibt. Manche Filme aber kamen noch nie ins Kino, obwohl sie es verdient hätten. Vor anderthalb Jahren sorgte der Film The Nightingale im Wettbewerb des Filmfestivals von Venedig für Aufsehen. Er erzählt vom Rachefeldzug einer jungen Frau und er spielt während der Kolonialzeit im heutigen Tasmanien, also in Australien. Nun feiert er seine Premiere im Netz. Auf iTunes kann man ihn kaufen oder auch ausleihen. Und die Frage an unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus lautete, wer ist denn The Nightingale, also die Nachtigall? Und was für eine Geschichte erzählt die australische Filmemacherin Jennifer Kent damit?
Ja, das ist die Geschichte einer Rache. Und um es gleich zu sagen, es ist ein harter Film. Und zwar hart, weil er von einer jungen Frau erzählt, der gleich zu Beginn des Films etwas Schreckliches passiert. Claire, eine junge Irin, wurde eben wegen kleinerer Diebstähle um 1825 nach Tasmanien verbannt. Da muss sie den britischen Kolonisatoren wie eine Leibeigene dienen und sie hat eine sehr schöne Stimme, deswegen muss sie den britischen Offizieren auch vorsingen, The Nightingale, die Nachtigall. Und der Film setzt in dem Moment ein, da Claire sich eine kleine Existenz aufgebaut hat mit Ehemann und Baby in Tasmanien und in einem willkürlichen, brutalen Akt werden eben Mann und Kind ermordet von britischen Offizieren und Claire wird vergewaltigt. Die Täter verlassen die Siedlung und Claire nimmt jetzt deren Verfolgung auf. Also diese Frau hat nichts mehr zu verlieren und alles, was sie will, ist Rache, Sühne, Gerechtigkeit. Ja, und der Film ist ein wirklicher Western, denn es geht hier um einen gesetzlosen Raum, in dem das Recht des Stärkeren herrscht. Und es gibt Pferde, Gewehre und eben eine unerbittliche, unendliche, weite Natur.
Ein Western, auch ein Historienfilm. Der Hintergrund ist ja sozusagen reale Kolonialgeschichte im 19. Jahrhundert. Eine Rachegeschichte. Ist das eine ungewöhnliche Mischung von Filmgenres oder kennen wir das schon?
Na, eigentlich so kenne ich das jedenfalls nicht. Ich würde sogar noch ein Genre hinzufügen, nämlich das des Gothic-Films, also des Films mit schauerlichen, makabren, düsteren Elementen. Denn für ihre Verfolgungsjagd tut sich diese junge Frau mit einem Aborigine zusammen. Billy heißt er. Und mit ihm, der den Urwald kennt, der eben weiß, wie man Nahrung beschafft und Spuren lesen kann, mit ihm hat sie eine gewisse Überlebenschance. Und faszinierend ist eben die Sicht auf die Natur. Denn durch dieses ungleiche Gespann entsteht wirklich eine besondere Vision. Für Claire ist die Natur ein bedrohlicher Raum, eine dunkle, nassdampfende grüne Hölle, die es eigentlich nur zu durchqueren gilt. Und für Billy, den Aborigine, ist wie eben ein Lebensraum, der Urwald, seine Heimat, eben auch in einem mystischen und mythischen Sinn. Und indem die Kamera dann die Natur mit beiden Augen sieht, bekommt der Urwald wirklich eine düstere, erhabene Präsenz. Und manche Bilder wirken geradezu halluzinatorisch, überwältigend.
Die Autorin, wenn ich das richtig verstanden habe, kommt ja auch ein bisschen vom Horror her. Wie entwickelt Jennifer Kent denn die Figuren in diesem historischen Roadmovie?
Ja, wir erleben jetzt in diesem Rachefilm eher eine junge Frau, die vom Opfer zur Rächerin wird, was ja auch ein Akt der Selbstermächtigung ist. Und das ist eigentlich das erzählerisch Interessanteste an diesem Film. Wir sehen eben, wie eine kolonialistische Gesellschaft, nämlich die britische, ihre Klassenverhältnisse und ihre Geschlechterverhältnisse in ein Land am anderen Ende der Welt exportiert. Claire gehört ja zu den von England unterjochten Iren. Als Frau und Delinquentin wird sie eben von den Briten wirklich wie menschliches Ansiedlungsmaterial in der Kolonie benutzt. Und zunächst behandelt sie, Billy, den Aborigine wie ihren Diener. Also sie blickt auf ihn herab, obwohl sie ihn ja eigentlich für ihre Racheunternehmung braucht. Und während er durch Querung dieses Urwalds kommen sich die beiden Underdogs eben näher, sie verstehen einander und sie verbünden sich gegen ihre Unterdrücker. Und muss auch mal die Namen der Darsteller nennen: Aisling Franchosi und Sam Claflin spielen das wirklich großartig und sie kämpfen wirklich in diesem Film mit Gewehren, Messern und Speeren gegen die Briten.
Der Film wurde schon auf Festivals gezeigt und dort kontrovers diskutiert wegen der vielen Gewalt. Ihrer Ansicht nach zu Recht? Oder dominiert das Kolonialhistorische und sozusagen die Erkenntnis?
Ja, finde ich schon Letzteres, weil ich finde, es braucht schon eine gewisse Drastik, um den Schock zu verstehen, unter dem diese Heldin steht und auch um ihre Entschlossenheit zur Rache zu begreifen. Weil mit den Augen Claires erleben wir die unfassbare Verrohung der Kolonisatoren, die die Aborigines wie Tiere behandeln und auch wie Tiere abschlachten. Man kann es nicht anders sagen. Und trotzdem hat diese Gewalt nichts Ausbeuterisches, sondern sie bildet ja einen realistisch-historischen Moment ab. Und es gibt ja, wie gesagt, die Natur, die faszinierende Darstellung der Natur. Und diese Natur scheint in manchen Momenten wie kopfschüttelnd auf das zu blicken, was sich die Menschen einander antun.
Katja Nikodemus mit einer Filmkritik von Nightingale von Jennifer Kent. Jetzt hat der Film Premiere im Netz. Und die kleinen Spratzer in der Aufzeichnung, in der Leitung, können Sie sich gerne als Sternschnuppen vorstellen, die durchs Internet sausen. Dann klingt es gleich nicht mehr so technisch oder fehlerhaft, sondern schön poetisch. Wir senden halt auch weiter im Corona-Modus und nutzen die digitalen Leitungswege, mit denen sich jetzt auch die Frankfurter Buchmesse über unsichere Zeiten hilft. Wenn es bis Oktober keine zweite Coronavirus-Welle gibt, soll sie nämlich stattfinden. Das wurde gestern Abend bekannt und heute erfuhr man Näheres zum Sicherheitskonzept. Die Zahl der Besucherinnen und Besucher wird aufgrund der Corona-Abstandsregeln natürlich deutlich reduziert sein. Und auch die großen Verlage kommen nicht. Random House, die Holzbrink-Töchter Rowohlt, S. Fischer, Drömer, Knauer, Kiwi oder auch Carlsen Pieper, Ullstein verzichten auf einen eigenen Messestand. Wie man sich Frankfurt im Herbst unter diesen Umständen vorzustellen hat, berichtet Ludger Fittkau.
20.000 Menschen werden täglich gleichzeitig die Buchmesse besuchen können. Alle Hallen der Frankfurter Messe stehen zur Verfügung, um die Abstands- und Hygieneregeln einhalten zu können. Die einzelnen Messestände werden vergrößert, um Begegnungen mit genügend Abstand zu ermöglichen. Eine leistungsstarke Belüftung soll dafür sorgen, dass eine mögliche Virenbelastung über Aerosole in den Hallen verhindert wird. Jürgen Boos, der Direktor der Frankfurter Buchmesse, rechnet damit, dass etwa ein Drittel der Verlage kommen werden, die in Nicht-Corona-Zeiten einen Stand aufgebaut hätten. Es werde diesmal weitgehend eine europäische Messe sein, so Boos.
Wir wissen aber auch, dass viele nicht teilnehmen werden können. Dazu gehören natürlich die überseeischen Teilnehmer. Insbesondere Nordamerika, Lateinamerika ist sehr schwierig. In Brasilien sieht es derzeit sehr, sehr dramatisch aus. Teilnehmer aus Asien haben mir alle versichert, dass sie gerne kommen möchten. Aber wir wissen nicht, wie die Reisebeschränkungen im Herbst aussehen werden. Wir wissen nicht, wie die Visabestimmungen aussehen werden. Also auch insofern rechne ich da mit einer stark verminderten Präsenz.
Große Publikumsveranstaltungen werden nicht auf dem Messegelände stattfinden. Viele Diskussionsrunden werden in audiovisuelle Medien und ins Internet verlegt.
Das rechte Geschäft, das Agentenzentrum, werden wir wie gewohnt an einem anderen Ort, an einem größeren Ort aufbauen, um auch dort der Sicherheit zu genügen. Das wird auf dem Messegelände natürlich sein. Wir werden aber die großen Publikumsveranstaltungen, Sie erinnern sich an die letztjährige Buchgala zum Beispiel, die werden wir ins Fernsehen verlagern. Wir arbeiten eng mit den deutschen Fernsehsendern und auch mit Arte zusammen, um da neue Konzepte zu entwickeln.
Die Frankfurter Kultur- und Literaturszene soll in ein Veranstaltungskonzept außerhalb des Messegeländes einbezogen werden, so Boos. Dabei werde man örtliche Schwerpunkte setzen, nicht in jeder Kneipe Lesungen veranstalten. Karin Schmidt-Friedrichs, die Vorsteherin des Börsenvereins des deutschen Buchhandels, will auch die Chancen nutzen, die eine stark digitalisierte Buchmesse mit sich bringt.
Natürlich wird die Buchmesse 2020 nicht so sein wie 2019. Sie kann aber als Labor dienen für 2021 und die nächsten Jahre, denn Corona beschleunigt Digitalisierungsprozesse. Wir alle säßen jetzt lieber miteinander in einem schönen Raum im Haus des Buches. Es beschleunigt diese Digitalisierungsprozesse und das kann man ja auch als Vorteil sehen.
Wenn es im Herbst eine zweite Corona-Welle geben sollte und die Buchmesse kurzfristig abgesagt werden müsse, wird das Land Hessen einen Teil der entstandenen Kosten übernehmen. Diese Zusage hat die Buchmesse von Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier bekommen. Das sei kein Rettungsschirm, betont Buchmessenchef Jürgen Boos. Doch es gäbe ein wenig Sicherheit. Auch die Börsenvereinschefin Karin Schmidt-Friedrichs weiß, alle Planungen stehen weiterhin unter Pandemie-Vorbehalt.
Quäntchen Glück kann nicht schaden. Als Sprecherin der deutschen Buchbranche wünsche ich mir, dass von Frankfurt im Oktober Buchbegeisterung in die ganze Welt getragen wird und dass der Teil der Welt, der in diesem Jahr nicht dabei sein kann, sich dann umso mehr auf 21 in Frankfurt freut.
Die Frankfurter Buchmesse rüstet sich mit Anti-Corona-Maßnahmen, Ludger Fittkau berichtete. Und auch die Theater- und Opernhäuser stehen in den Startlöchern bzw. machen erste Gehversuche in Richtung auf virensichere Vorstellungen. Die Bayerische Staatsoper in München hat gestern wieder gespielt. Für rund 20 Zuhörerinnen. Unter dem Motto Streifzüge gab es die Premiere eines neuen Formats. Darin werden regelmäßig Musikerinnen des Staatsorchesters in unterschiedlichen Formationen Orte des Nationaltheaters bespielen, die normalerweise ja den Blicken der Zuschauerinnen verborgen bleiben. Auftakt war die Unterbühne. Dazu die Frage an unseren Musikkritiker Jörn-Florian Fuchs. Wie sieht es dort denn aus? Mehr nach Maschinenraum oder mehr nach Mini-Konzertsaal?
Es sieht aus nach einem Spielort der nicht unbekannten, in diesem Jahr ja leider abgesagten Ruhrtriennale. Wir werden auch durch das Haus erstmal geführt von Helferinnen und Helfern, alle in eleganten schwarzen Masken, die also aus der hauseigenen Manufaktur stammen, durch ein regelrechtes Labyrinth. Es gibt auch an der Seite dann plötzlich einen Desinfektionsspender. Man muss dann, es ist obligatorisch, die Hände desinfizieren, sonst kommt man gar nicht weiter. Und irgendwann landen wir dann tatsächlich im Inneren des Nationaltheaters. Dort findet man die gigantische Bühnentechnik bzw. den unteren Teil. Und das Ganze ist sehr fein beleuchtet, so dass es wirklich wie ein, ja, eigentlich wie eine normal sonst auch bespielte Stätte aussieht. Und wir müssen uns dann um diese Stätte etwas erhöht drapieren. Also das sieht auch wie eine Art Installation im Publikum aus und haben jeder vor uns eine Neonröhre, sodass man, wenn man dann sich umschaut, unten die Musiker sieht, um sich herum die Damen und Herren Zuschauer, die vor den Neonröhren, also ein bisschen wie Robert Wilson wirkt das auch, weil man sich sehr vorsichtig bewegt. Man darf nämlich diese Neonröhre nicht verlassen. Auch das gehört zum Sicherheitskonzept.
Also eine Inszenierung und dann ein Konzert, gespielt von den Munich Opera Horns. Wer sind die denn und was war zu hören?
Das ist das Solistenensemble, das Horn-Solistenensemble der Staatsoper, die so eine gute halbe Stunde für uns gespielt haben. Zunächst einfach ein Marschen, ein Rondo von Johannes Friedrich Fröhlich, heißt der Herr. Das passt ja auch dann ganz gut zum Einstieg. Das ist natürlich extrem surreal. Also man hat dort unten, die sind 7 Herren und auch noch 2 Damen, die dort unten spielen. Und man hat den Stehplatz neben der Neonröhre und denkt sich, ja, eigentlich ist das auch Martaler pur. Also das hat schon was, muss ich wirklich sagen. Es wird aber dann durchaus etwas ernst. Das wird dann eben Mozart gespielt. Es kommen auch 2 Alphörner tatsächlich zum Einsatz. Die hat man irgendwie nach unten
schön
da verfrachtet. Ja, es ist ein Irrsinn. Die werden dann auf und abgebaut. Also wirklich auch ein szenisches Element. Und zum Finale gibt es dann eine Mischung aus Melancholie und, sagen wir mal, fröhlicher Tanzbarkeit, nämlich Libertango von Astor Piazzolla. Und dies ist ein kleiner Höreindruck von gestern.
Da Herr Fuchs, dann müssen wir natürlich jetzt die Frage klären, ob das nur ein Notbehelf ist, um irgendwie ein kleines bisschen Kultur anzubieten, denn rechnen kann sich sowas ja nicht.
Das ist klar, aber ich denke, es ist das Signal vor allen Dingen vom Intendanten Nikolaus Bachler, nicht jetzt lautsprecherisch, wie das ja manche Kollegen durchaus tun in Wiesbaden etwa, wo man dann einen Wagner-Liederabend bietet und der Intendant selber noch Brecht zitiert, die Freiheit der Kunst und so, sondern hier versucht man, glaube ich, relativ klar auch mal die Möglichkeit, einigen Leuten zu bieten, das Haus kennenzulernen. Man wird also in den nächsten Wochen wohl alle möglichen und unmöglichen Orte dort sich erwandern und die musikalisch bespielen. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch dann nach außen hin wirklich ein Signal, immer wieder zu senden, wir sind noch da. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das ist auf so eine Weise sehr unprätentiös und unpathetisch und durchaus künstlerisch gelungen, finde ich.
Und wie geht es denn musikalisch an der Staatsoper weiter?
Ja, das Konzept ist schon, dass man, sobald hier die Lockerungen weitergehen in Bayern, auch kleinere Geschichten auf der Bühne erleben kann, dass man also wieder in den Zuschauerraum in sehr begrenzter Anzahl reingehen darf. Es ist auch eine Idee, das finde ich sehr charmant. Man hofft ja doch, vielleicht ab September dann wieder größer spielen zu können und dass man dann Proben, die dann stattfinden, als Publikum auch mitbekommen kann. Also es wird in den nächsten Wochen und Monaten eine Art Werkstatt sein, in die man immer wieder hineinschauen darf in längeren und kürzeren Formaten. Und ich muss sagen, da bin ich durchaus gespannt. Eigentlich wären ja bald die Münchner Opernfestspiele am Start gewesen, wo auch viel Werkstatt und viel Off-Produktion normalerweise anstehen. Und ein bisschen diese Atmosphäre könnte es also jetzt praktisch über den ganzen Sommer hinweg geben.
Mit Entzerrung des Publikums. Vielen Dank, Jörn Florian Fuchs. Er war beim Auftaktkonzert der Munich Opera Horns im Unterboden der Bayerischen Staatsoper in München für uns dabei. Und jetzt hat Susanne Lurweg die Kulturnachrichten des Tages und die beginnen mit einer Wetterprognose.
Ja, oder vielleicht eher mit einem Wetterwunsch. Die Bauherren des Humboldt-Forums wünschen sich für morgen sicher unbedingt Windstille, denn dann kann die Schlosskuppel fertiggestellt werden, sprich das umstrittene Kreuz montiert werden. Wir haben bei Kultur heute über die Debatte berichtet. Der Sturm der Proteste schwillt aber auch bei morgiger Windstille vermutlich nicht ab. Aber es ist nicht nur das Kreuz, was bei einigen auf Kritik stößt, sondern vor allem der die Kuppel umrundende Spruch, der aus Zitaten des Neuen Testaments zusammengesetzt ist, der erregt ja die Gemüter. Den Spruch, der sinngemäß die christliche Religion als einzig wahre hervorhebt, hält unter anderem auch der Rabbiner Andreas Nachama für äußerst problematisch, wie er jetzt in einem Kommentar für die Jüdische Allgemeine sagte. Der Generalintendant des Humboldt-Forums, Hartmut Dorgalow, der erklärte im Gespräch mit Deutschlandfunk Kultur, dass das ganze Haus auch an anderen Stellen voll sei mit Motiven, die man heute nicht mehr unkritisch sehen könne, für die man sich aber bei der Rekonstruktion entschieden habe. Und auch von der Inschrift, da müsse man sich gegebenenfalls distanzieren, wenn diese den Eindruck erwecke, man wolle sich dem Christentum unterwerfen. Die Aufgabe des Humboldt-Forums skizzierte er noch einmal folgendermaßen.
Wir wollen also ein Ort des Dialogs, des Gesprächs, der Verständigung und auch der Auseinandersetzung sein. Und auch die Geschichte des Christentums, nicht nur in Europa, ist ja eine mit sehr vielen Facetten. Und das zeigt eben auch die aktuelle Diskussion.
Hartmut Dorgalow war das. Der Soziologe und Schriftsteller Albert Memmi, der beschäftigte sich schon mit dem Thema Kolonialismus, als dies noch längst nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen war. Geboren als Sohn einer jüdischen Handwerksfamilie in Tunis, lebte und arbeitete er später in Paris, verfasste seine Schriften auf Französisch und schrieb mit Porträt der Kolonisierten ein Debattenwerk, das ihn Mitte der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts zu einem führenden Dekolonisierungstheoretiker machte. Immer wieder wies er darauf hin, wie wichtig das Zusammenleben der verschiedenen Kulturen sei. Am 22. Mai ist Albert Memmi gestorben, wie heute bekannt wurde. Er wurde 99 Jahre alt. Ebenfalls gestorben ist der Germanist und Genieforscher Jochen Schmidt. Das sagte die Frankfurter Allgemeine Zeitung heute. Bis 2004 lehrte er an der Universität Freiburg, prägte ganze Generationen von Germanistikstudenten. Er war ausgewiesener Hölderlin-Kenner. Er wurde 82 Jahre alt.
Und das war Kultur heute. Nach uns folgen die Nachrichten. Dann in den Informationen am Abend hören Sie unter anderem vom Sicherheitsgesetz für Hongkong, das der chinesische Volkskongress beschlossen hat, und vom Echo im Bundestag zum Corona-Paket. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Danke.